bereite alle Gemeinden vor für deine Wiederkunft. Wir danken dir für diese Zeit der Konferenz. Amen. Lobe den Herrn. Ja, ich bin nicht gewohnt mit diesem Lautsprecher. Es ist wunderbar, wieder die Konferenz zu haben. Ihr erinnert noch, das letzte Jahr haben wir Daniel durchgemacht. Ich hoffe, dass es noch frisch in eurem Herzen ist und dass wir nicht alles vergessen haben. Ja, hoffentlich nicht. Und der Herr hat sicherlich richtig uns diese Last für das Buch der Offenbarung gegeben. Weil das Buch der Offenbarung ist eigentlich wie eine Fortsetzung von dem Buch von Daniel. Diese zwei Bücher widerspiegeln sich. Das Buch von Daniel ist wie eine Offenbarung im Alten Testament. Und das Buch der Offenbarung im Neuen Testament ist wieder Daniel des Alten Testamentes. Und hier sehen wir, dass dieses Buch alles gezeigt hat, was geschehen wird, nachdem der Herr aufgefahren ist, bis zu dem heutigen Tage. Und es wird auch bis zum Ende, bis zur Wiederkunft des Herrn. Und es ist sehr notwendig für uns, dieses Buch zu sehen. Lass uns noch ein paar Verse lesen. Offenbarung 22, Vers 10. Offenbarung 22, Vers 10. Lass uns das gemeinsam lesen. Auf Deutsch. Haben wir das alle, ja? Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Amen. Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches. Und das heißt, wir müssen alle dieses Buch lesen und nicht denken, es ist so schwer zu verstehen. Der Herr hat ausdrücklich hier gesagt, dieses Buch hier, die Weissagung von diesem Buch darf nicht versiegelt werden. Wenn ihr aber lest, was Daniel gesagt hat im letzten Kapitel, Kapitel 12, was sagte der Herr zu Daniel? Versiegle das, was geschrieben war. Warum? Weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Aber jetzt in diesem Buch der Offenbarung sagt der Herr, versiegle nicht, denn die Zeit ist nahe. Ja, wir leben in einer besonderen Zeit der Wiederkunft des Herrn. Der Herr wird bald kommen. Und ich glaube, der Herr hat auch eine wunderbare Umgebung geschafft für diese Konferenz. Die Ereignisse, die in den letzten paar Monaten geschehen sind. Großes Erdbeben in Japan, was geschehen war, das ist wirklich also schon eine Warnung für uns alle. Niemand hat es erwartet. Ein Mega-Erdbeben. Das war eine Überraschung für alle. Und in einem Land geschehen, wo sie eigentlich am besten vorbereitet waren für solche Dinge. Wenn es irgendwo geschehen ist, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Aber dass gerade dort in Japan geschehen ist, dann haben alle schon einen Schreck bekommen. Ihr kennt ja alle die Situationen. Und dann in Nahost, da ist ein Aufbruch da. Das hat auch niemand erwartet. Ja, plötzlich alle Nationen dort in Nahost, ja, quasi alle Nationen, haben eine Revolution gemacht. Das ist auch undenkbar, dass das Volk da Demonstrationen machen. Niemand hat daran gedacht, dass es möglich ist, sowas zu geschehen. Und so, ich glaube, der Herr gibt uns schon Warnungen, wie wir auch in Daniel gelesen haben, von dem Ton da, in den zwei Füßen, ganz am Ende. Und tatsächlich, guck mal, was geschehen ist dort. Es ist wahrscheinlich der letzte Ort auf dieser Erde, wo noch demokratisiert werden muss. Es ist tatsächlich so, die Zeit ist nahe. Ich habe in der Zeitung oder in Zeitnachrichten gelesen, leben wir heute im Zeitalter des Mega-Erdbebens. Ja, bitte. Die Menschen haben sich vorbereitet für Stärke 7, 7,5. Dann kommen Erdbeben von Stärke 9. Und dann, wenn sich alle sich vorbereiten für ein Erdbeben von Stärke 9, Und dann, ihr kennt ja, ihr wisst ja, was geschehen wird. Und die Bibel sagt uns, wenn der sechste Siegel geöffnet wird, da wird ein großes Erdbeben geben, sogar weltweit. Und niemand kennt das. Niemand. Das soll uns erinnern an das, was Hebräerbrief Kapitel 12 gesagt hat. Noch einmal, sagt der Herr, werde ich nicht nur Erde beben und erschüttern, sondern auch Himmel wieder erschüttern. Das hat eigentlich der Herr schon gesagt in Haggai Kapitel 2. Er wird nicht nur Himmel erschüttern, er wird auch die Erde erschüttern. Er wird auch das Wasser, das Meer wird er auch erschüttern. Ja, so ist es. So, wir müssen schon erkennen, dass die Zeit nahe ist. Die Zeit ist tatsächlich nahe. Lobe den Herrn. Wir müssen vorbereitet sein für die Wiederkunft des Herrn. Gott ist ein Gott voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Er wird nicht plötzlich einfach das Gericht kommen lassen, sondern er wird schon den Menschen sehr viel Warnungen geben. Denn er ist ein Gott voller Barmherzigkeit. Und wir werden schon sehen und noch mehr sehen in den kommenden Jahren. Viele Dinge, die wir nicht erwarten, werden geschehen. Ja. Und möge der Herr uns wachsam machen. Das ist der Grund, warum alle diese Dinge geschehen sind, uns wachsam zu machen. Und der Herr sagt hier, die Zeit ist nahe, besonders in unserer Zeit jetzt. Ich wage nicht zu sagen, wann die Zeit kommen wird. Ich weiß es auch nicht. Niemand weiß, wann der Friedenvertrag in Nahost endgültig gemacht wird. Aber es wird bald kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch sehr lange dauern. Ich hoffe, dass es bald geschieht. O Herr, lass uns noch ein Vers in Offenbarung vielleicht lesen. Kapitel 10 lesen. Lass uns sehen hier, was der Engel gesagt hat. Vers 5 bis 6, Kapitel 10, 5 bis 6. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was in ihm ist und die Erde und was auf ihr ist und das Meer und was in ihm ist, dass kein Aufschub mehr sein soll, kein Aufschub der Zeit. Das griechische Wort hier ist Chronos, das heißt, es soll keine Zeit mehr geben. Heute ist noch eine Verlängerung und wir müssen dankbar sein, dass der Herr noch einen Aufschub gegeben hat. Wir leben heute auf verliehene Zeit. Es ist eine Verlängerungszeit, ein Aufschub, sagt hier. Warum? Warum, Clemens, was meinst du? Du musst sagen, weil ich noch nicht bereit bin. Sehr einfach. Wenn der Herr heute oder diese Woche kommt, ich glaube, wir werden alle Angst haben. Unser Herr komme doch nicht jetzt, oder? Einerseits sagen wir alle, Herr, komme schnell. Ich weiß, wir werden das alle sagen. Aber das ist der Lehre nach, werden wir alles sagen. Aber in unserem Herzen werden wir dem Herrn sagen, ja, komme schnell, aber nicht so schnell, gib bitte noch einen Aufschub. Weil wir noch nicht bereit sind. Die Gemeinden sind noch nicht bereit. Der Vers in Kapitel 19 von Offenbarung sagt, die Braut hat sich bereitet, aber heute leider noch nicht. Und wenn die Braut noch nicht bereitet ist, wie soll der Bräutigam kommen? Und so heute leben noch alle Gemeinden auf dieser Erde, haben wir noch einen Aufschub, einen Zeitaufschub, ein Delay, eine Verlängerung der Zeit. Schade, eigentlich möchte der Herr sicherlich schnell kommen. Oder nicht? Meinst du, der Bräutigam möchte nicht schnell zur Hochzeit kommen? Ja, wer verliebt ist, der möchte bestimmt sofort heiraten, wenn es geht. Aber wenn die Braut nicht vorbereitet ist, dann muss halt der Bräutigam noch ein bisschen warten, Geduld haben. Ich denke, diese Welt in aller Bosheit, Ungerechtigkeit, Korruption und so viele Unsinn da, ist schon längst bereit. Es ist schon reif für das Gericht. Aber es geht nicht nur darum. Der Herr kommt nicht zurück, nur um zu richten. Nein, das ist nur eine Nebensache. Das ist eine Nebensache. Er kommt, um seine Braut zu bekommen. Ja, gleich wie damals zur Zeit Noah. Gott wollte schon die damalige Zeit richten durch den Sintflut. Ja. Der Sintflut soll eigentlich schnell kommen. Am liebsten sofort möchte Gott schon das Gericht anfangen, weil Gott konnte auch gar nicht mehr aushalten, sagt. Also, mein Geist wird nicht mehr also mit ihnen noch streiten, das geht nicht mehr. Also für Gott, das war alles. aber er möchte Noah retten. Und Noah musste noch die Arche bauen. So, wann kommt der Sintflut? Ah, wenn die Arche fertig ist. Wenn die Arche nicht fertig ist, dann muss Gott noch warten. Ich glaube, jeden Tag, da besprechen sie im Himmel mit den Engeln und sagt, warum baut Noah so langsam die Arche? Warum ist es noch nicht fertig? Ja. Schade, können die Engel gar nicht helfen. Das wäre viel schneller. Und wenn der Noah einen Tag länger zögert, dann muss der Regen einen Tag länger aufgehalten werden, da oben. Gell? Gott durfte nicht die Hand drehen da oben. Da. Das geht nicht. Nicht wahr? Es ist das gleiche Prinzip heute. Wenn die Christen heute gar nichts darum kümmern, wirklich diese Einheit zu halten, die Gemeinde aufzubauen in der Liebe des Herrn und so weiter. Und wenn wir in den Gemeinden nicht bereit sind, uns hinzugeben, damit dieses Aufbauwerk des Herrn auch zu Ende geführt wird, dann wie soll der Herr kommen? Und ich glaube, wir wollen auch nicht dem Herrn sagen, ja Herr, komme gleich jetzt. Wir würden sagen, ist die Gemeinde in Reutlingen bereit, das zu sagen? Herr, komme jetzt. Stuttgart, die jungen Leute, ja, wollt ihr jetzt sagen dem Herrn, Amen, Herr, komme jetzt gleich. Siehst du, seid ihr überzeugt jetzt? Gell? Wir sind nicht bereit. Und der Herr muss noch viel tun unter uns. So, von diesem Wort sehen wir, dass der Herr wartet. Geduldig. Aber im Kapitel 10, da ist die Zeit um. Ist aus. Der Herr sagt hier in diesem Vers, es soll kein Aufschub mehr geben. Und daher müssen wir in dieser Zeit wirklich schätzen, ausnutzen für den Aufbau der Gemeinde. In Einheit, in der Liebe des Herrn zusammen aufgebaut, in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in der Heiligkeit. Und wir werden auch in diesem Buch sehen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Wie unser wahrer Zustand ist, das müssen wir auch wissen. Der Herr wartet tatsächlich, dass wir vollendet werden, damit er zurückkommen kann. Lob den Herrn. Und ich hoffe, durch diese kurze Gemeinschaft jetzt werden wir doch klar sehen, ja, wie wichtig es ist, für uns voranzugehen. Amen. Jetzt lass uns gemeinsam Offenbarung 1 lesen. Wir fangen an, ja, mit Offenbarung 1. Tobi, kannst du 1 bis 3 uns vorlesen? Ja?
Die Offenbarung Jesu Christi,
Amen.
Die ihm Gott gegeben hat, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Und er hat es durch Zeichen kundgetan und durch seinen Engel, seinen Sklaven Johannes gesandt. Der hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt.
Alles,
was er gesehen
Amen.
Hat. Selig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe.
Amen. denn die Zeit ist nahe. Eigentlich dieses Buch sollte nicht schwer sein zu verstehen. Besonders sehen wir an den Namen von diesem Buch, es heißt nicht Geheimnis. Wenn das Buch Geheimnis heißt, dann ist es schlecht. Dann kann niemand dieses Buch verstehen. Aber es heißt Offenbarung. Es heißt Offenbarung. Das heißt, der Herr möchte uns etwas offenbaren, etwas zeigen, was wichtig ist. Und von allen Büchern hier im Neuen Testament, gerade in diesem Buch steht geschrieben hier, selig ist, der die Worte der Weissagung liest. Schon beim Lesen, wenn du es liest, dann bist du schon selig. Ja. Nicht wahr? Fängst du schon den Segen an. Ja. Und dann hören. Hören ist schon tiefer als Lesen. Dass du hörst, was der Herr sagt. Ja. Und dann auch bewahren, zu tun, was dieses Wort uns sagte, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Für die Vorbereitung seiner Wiederkunft brauchen wir dieses Buch unbedingt. Unbedingt. Und hier sehen wir, dass Johannes, der Apostel, der war wirklich ein treuer Knecht. Wir müssen alle so wie Johannes sein. Es ist sehr notwendig, treu zu sein. Johannes, er war treu dem Worte Gottes gegenüber. Er hat das Wort Gottes bezeugt und nicht nur das Wort Gottes, sondern das Zeugnis Jesu Christi. Das Wort zu haben ist gut, aber nicht ausreichend. Du musst mit dem Wort das Zeugnis haben. Ja. Wort ohne Zeugnis ist nicht ausreichend. Wir brauchen das Wort, wir brauchen aber auch das Zeugnis. Das Zeugnis ist deine Erfahrung von dem Wort, die Wirklichkeit, die du erlebt hast. Ja, was nützt es, wenn ich so viel weiß, was die Bibel sagt, aber ich habe kein Zeugnis? Ich lebe nicht nach diesem Wort. Ich habe keine Erfahrung mit diesem Wort. Dann ist das Wort nur leer. Als Jesus Christus kam auf diese Erde, er war die Verkörperung des Wortes Gottes. Als er auf diese Erde kam, er hat jedes Wort Gottes erfüllt. Er sprach nicht nur das Wort Gottes, sondern er bezeugt es. Er hat es ausgelebt. Er hat jedes Wort erfüllt. Sogar er war die Wirklichkeit von jedem Wort, was Gott gesprochen hat und verheißen hat in der Bibel. Also er ist zugleich das Wort und das Zeugnis. Lobe den Herrn. Im Gegensatz zu den Pharisäern, sie sprachen das Wort, aber sie haben nicht das Zeugnis. Da musste der Herr sagen, tue, was sie sagen, aber tue nicht, was sie tun. Das ist ein trauriges Zeugnis. Wenn die Leute dann sagen, tue, was die Gemeinde sagt, aber tue nicht, was sie tun, das ist kein gutes Zeugnis, sicherlich für die Gemeinde. Das heißt, wir sagen zwar das Richtige, aber wir haben nicht das Zeugnis. Das geht nicht. Wir müssen lernen von Johannes hier. Er trug damals nicht nur das Wort Gottes, sondern das Zeugnis. Wenn du nicht nur die Wahrheit kennst, sondern auch das Zeugnis hast, dann sicherlich bist du ein treuer Zeuge des Herrn. Dann wird das, was du deinen Kollegen, deinen Bekannten gesprochen hast, ja, wirksam. Es hat Kraft, es hat die Autorität des Herrn und der Heilige Geist steht hinter deinem Wort. Und das ist wichtig. Wir können natürlich nicht so viel Zeit benutzen für diesen Punkt, gell? Aber wir müssen schon einen Eindruck haben. Alle Zeugnis hier in diesem Buch der Offenbarung, gell, sei es die Märtyrer oder Johannes oder Antipas oder alle diese Leute hier im Buch der Offenbarung, sie haben nicht nur das Wort, sondern sie haben das Zeugnis Jesu Christi. Das ist wunderbar. Und die Gemeinden sollen nicht nur das Wort haben, sondern alle Gemeinden müssen auch das Zeugnis Jesu Christi haben. Das ist wichtig. Nun gehen wir zu dieser Gliederung. Wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament lesen, auch das Alte Testament, das Erste, was wir wirklich sehen müssen, ist dieser lebendige Gott. Nicht viele andere Lehre, nicht ablenken lassen, uns nicht ablenken lassen von der Lehre, von Prophetie und so weiter, sondern die Hauptoffenbarung in diesem wunderbaren Buch ist der lebendige Gott. Wenn wir ihn nicht kennen, was haben wir denn? Dann haben wir nur die Lehre. Nicht wahr? Dann haben wir nur sehr viel Erkenntnis über die Bibel, aber wir kennen diesen lebendigen Gott nicht. Das ist nicht gut. Und so, es ist sehr wichtig, auch in dieser Gliederung sehen wir als Erstes, was wir sehen müssen, ist der dreieine Gott. Die Offenbarung von dem dreieinen Gott. Das ist sehr wichtig zu sehen. Lass uns das gemeinsam lesen. 4-8. Johannes, den sieben Gemeinden in Asien, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und Fürsten über die Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und um seinetwillen werden alle Stämme des Landes wehklagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Amen. Halleluja. Welch ein wunderbarer Gott. Wir hätten eigentlich noch mehr ausführen sollen im Punkt A, der Vater, dieser wunderbare, allmächtige Gott. Er ist tatsächlich der allmächtige Gott. Der ist, der war und er kommt. Das ist sein Name. Ein wunderbarer Name. Kennst du den Vater mit diesem Namen? Ich glaube, viele von uns haben wenig Gedanken drüber gemacht. Christian? Gell, wenig, gell, oder? Wir sagen nur Gott. Der liebe Gott. Alle Menschen sagen und kennen nur das Wort Gott. Aber Gott ist nicht so einfach. Er hat viele Namen da. In der Bibel gibt es so viele Namen, so viele Kombinationen. Jedes Mal, wenn die Menschen im Alten Testament Gott erfahren hat, haben sie einen neuen Namen entdeckt. Tatsächlich. Weil Gott so reich ist. Wir sind so einfach, wir haben alle nur einen Namen. Günther ist Günther, seitdem ich ihn gekannt habe. Er hat nur einen Namen Günther, weil er nicht so kompliziert ist. Ja. Wir sind alle sehr einfach, wir haben alle nur einen Namen. Aber unser Gott ist ein wunderbarer Gott, wirklich. Ja, wir müssen eigentlich eine Konferenz haben, nur mit dem Namen Gottes in dem Alten Testament zu sehen. Gell? Wie reich er ist. Und die Menschen haben ihn so vielfältig erfahren. Nicht wahr? Abraham hat zum Beispiel sehr viel entdeckt von diesem wunderbaren Gott. Und so, hier in Offenbarung sehen wir, der ist, der war und der kommt. Und das ist eigentlich der Name Gottes, der Jahwe oder Jehova, je nachdem, wie man es ausspricht. Dieser wunderbare Name enthält die drei Zeiten, die Vergangenheit, der Präsens und die Zukunft. Es ist ein herrlicher Name. Er ist ein ewiger Gott, der ewig Existierende. Niemand auf dieser Erde kann zugleich sagen, ich war, ich bin und ich komme. Aber wer hat diesen Namen? Ich kannte viele, die waren, aber heute ist nicht mehr. Ich kenne viele, die heute sind, aber vor 100 Jahren war er nicht. Ja, warst du schon? Vor 100 Jahren? Nein. Ja, du bist und morgen bist du gar nicht sicher. Niemand ist sicher. Wie lange wirst du leben? Nicht so lange. Es ist wahr. Die Menschen leben vielleicht, wenn du so gesund bist, 95 Jahre alt. Oder 100 meinetwegen. Ja? Aber es ist immer noch begrenzt. Nach 100 Jahren bist du dann nicht mehr. Wir sind so begrenzt, ich sage euch, wir sind sehr, sehr begrenzt. Und wenn du begrenzt bist, dann ist auch deine Erkenntnis begrenzt. Ist auch deine Kraft begrenzt. Deine Erfahrung begrenzt. Alles ist begrenzt. Ihr kennt alle Hiob, oder nicht? Kennt ihr alle Hiob? Hiob hat so viele Erfahrungen gehabt und dann hat seine Freunde, die drei Freunde, versucht ihm zu helfen und haben so viel Unsinn geredet. So, manchmal ist es gut, dass wir gar nichts sagen. Versuche ja nicht, jemandem zu helfen, wenn du nicht weißt, wie du ihm helfen sollst. Wirklich. Wenn ich kein Arzt bin, dann darf ich auch nicht an dich rumgemacht da mit dem Messer. Wisst ihr, wir versuchen zu helfen. Und am Ende, je mehr wir machen, desto größer wird das Problem. Am Anfang war die Krankheit nicht so schlimm, aber nachdem ich drum gemacht habe, es ist nicht gut. Ja. Aber auf jeden Fall am Ende erschien Gott und redete mit Hiob. Ich glaube, das ist in Hiob 38. Brauchte Gott nicht viel zu sagen. Er hat nur eine Frage gestellt und aus dieser Frage hat er viele andere Fragen gefragt. Die erste Frage bei Hiob: Wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe und Grund gelegt habe und gemessen habe? Und wo alle Engelswesen, die Gottes Söhne, alles so geklatscht haben, wie wunderschön, sie haben alle gejauchzt und gejubelt. Hiob, wo warst du? Die Frage reichte. Da musste Hiob seinen Mund zumachen. Wo warst du? Kein Mensch war dort. Niemand war dort. Die Wissenschaftler, keine von den Wissenschaftlern waren dabei, als Gott den Himmel und Erde geschaffen hat. Deshalb haben sie alle so viel Theorie. Das ist nur Theorie. Nur Gott alleine wusste, was geschehen war damals. Und bevor du geboren warst, wo warst du? Erinnerst du immer noch an Psalm 139? Hoffentlich. Gell? Ehe du geboren warst und als du noch in deinem Mutterleib warst, hat Gott schon gekannt, dich gekannt. Sogar wie lange du leben würdest auf dieser Erde, bevor du einen Tag gelebt hast, wusste er schon, wie viele Tage dein Leben sein wird auf dieser Erde, hat er schon getragen und eingetragen in seinem Buch. Und wenn er will, wie der Hesekiah hat gebetet, Herr, verlängere meine Tage, da hat Gott noch ein bisschen Verlängerung gemacht. Hesekiah auf Deutsch. Ja. Aber wer kann Lebens verlängern? Haben wir dieses Wissen? Wir haben nicht. Wie groß unser Gott ist, wissen wir manchmal gar nicht. Wir denken gar nicht daran. Paulus sagt in Epheser 1, vor Grundlegung der Welt hat Gott dich schon erwählt. Seit wann kannte dich Gott? Tobi, seitdem du geboren warst? Noch davor? Wie lange davor? Vor Grundlegung der Welt. Kennst du solch einen Gott? Als Jesus auf dieser Erde war, er hat ja immer gestritten, nein, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, er hat nicht gestritten, sie haben mit ihm gestritten, okay? Aber er muss immer antworten, gell? Und dann einmal haben sie über Abraham geredet. Und der Herr hat gesagt, Abraham hat sich gefreut, meinen Tag zu sehen. Da haben die Leute gesagt, du bist nicht einmal 50 Jahre alt, woher kennst du Abraham? Weißt du, was der Herr gesagt hat? Ehe Abraham war, bin ich. Da wissen die Leute gar nichts zu sagen. Ehe Abraham war, sagte Herr, ich bin. Kennst du solch einen Gott? Was weiß er gar nicht? Wer von den großen Männern so bekannt in der Geschichte der Menschheit lebt immer noch heute? Sei es gut oder schlecht, lebt Stalin noch heute? Er war aber ist heute nicht mehr. Und das Tier, Offenbarung 17 sagt, er war, aber ist nicht mehr. und kommt aber nur eine Weile, dann geht in den Abgrund, ins Feuer voll. Niemand bleibt ewig. Unser Gott ist wunderbar. Er ist nicht nur ewig, er ist allmächtiger. Was hat er nicht gewusst? Guck mal im Buch von Daniel. Er hat gewusst von allen Reichen dieser Welt, von Nebukadnezar bis heute in unserem Zeitalter. Noch bevor alles geschehen ist, hat er alles schon vorher gesagt. Kennst du solch einen Gott? Sicherlich, es gab damals Menschen, die nicht ihm geglaubt haben, was Daniel geschrieben hat. Aber wir können alle heute bestätigen. Aber leider, sie waren nicht mehr hier heute, um das zu erleben. Wir leben heute in einem Zeitabschnitt, wo wir zurückschauen können und bestätigen können, wie wunderbar unser Gott ist. Wenn er nicht Gott ist, wie konnte er alles wissen, bis zu den letzten 3,5 Jahren, wo die 10 Zehen, die 10 Nationen, sie werden ihre Macht dem Tier geben. Das haben wir noch nicht gesehen, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Aber wir werden das noch sehen, aber hoffentlich von oben herab und nicht von hier. Es wäre keine gute Nachricht, wenn wir hier auf dieser Erde das sehen. Unser Gott, er war und er ist, lobt den Herrn. Mit solch einem wunderbaren Gott meinst du nicht, er ist nicht fähig, uns zu helfen, bis zum Ende zu führen. Er weiß schon mal, was morgen geschehen wird. Wisst ihr, wir müssen diesem lebendigen, wunderbaren Gott kennen und dann kannst du ihm auch vertrauen, dass er es schafft. Weil er wusste schon, wie es aussieht morgen. Guck mal, wenn du das Buch der Offenbarung liest, du weißt schon, dass dieser Teufel in dem Feuer voll am Ende landete. Der glaubt natürlich nicht, der Teufel. Aber wir wissen schon, wo sein Ende ist. So ein wunderbarer Gott, ich kann ihn mal beschreiben. Er war und er heute ist bei uns und mit uns zusammen hier. Tag für Tag ist der lebendige Gott dabei in der Gemeinde, bei dir und so weiter. Wenn wir solch einen Gott haben in der Gemeinde, meint ihr, er kann unsere Problemchen, alle Probleme sind Problemchen. Meinst du, er kann unser Problemchen nicht lösen? Er sagt, er ist der Allmächtige. Und warum kommen wir nicht zu ihm? Wir haben ja solch einen wunderbaren Yahweh, der Ewige, der war, der ist und in der Zukunft er ist und er wird sein. Und ich möchte auch mal dich fragen, wie sieht deine Vergangenheit aus? Was war deine Vergangenheit? Wenn du nicht gläubig bist, deine Vergangenheit war nicht so gut. Aber lob den Herrn, nachdem ich in Christus hineingetauft worden bin. Oh, ich muss Halleluja sagen. Meine Vergangenheit ist ganz anders geworden. Lob den Herrn. Er hat meine Vergangenheit beendet. Er ist meine Vergangenheit. Ist das nicht gut? Hast du eine herrliche Vergangenheit? Wir sind in Sünde geboren, wir alle. Wer ist herrlich geboren? Ja. so ein wunderbarer, lebendiger Gott haben wir in der Gemeinde. Wenn wir das sehen, du wirst in ihm ruhen und sagen, Amen. Wie ich vertraue dir für die Zukunft der Gemeinde. Auch heute bist du bei uns. Und morgen wird alles gut sein, lob den Herrn. Weil für unsere Zukunft ist er. Right? Caleb, who is your future? What is your future? You should say, yes, the living God, the wonderful God. Wunderbar. In diesem Buch der Offenbarung sehen wir schon alles, was geschehen wird in der Zukunft. Der Herr hat nichts verborgen, es ist alles offenbar. Wer nicht glaubt, ist selber schuld. Eines Tages wird das alles geschehen, genau nach dem, was dieses Buch sagt. Er ist nicht nur der Zukünftige, er ist die Zukunft. Er weiß alles, was geschehen wird. Für ihn, für Gott, die Zukunft ist keine Zukunft. Ist schon geschehen. Für ihn ist es, ja, er ist ja ewig. Ewig bedeutet, er ist nicht begrenzt von Vergangenheit, von Präsenz, von der Zukunft. Deshalb ist unser Gott nicht so aufgeregt. Er regt sich nicht so auf wie bei uns da. Eine Kleinigkeit, dann ist schon was los in uns. Gell? Aber er wusste schon ganz klar, was alles geschehen wird. So ein wunderbarer Gott haben wir heute in der Gemeinde. Aber du musst ihn kennen, du musst sehen, was er ist. Und an ihn erfahren. Er war, er ist und er kommt. Lobe den Herrn. Und er ist das Alpha und das Omega. Das ist doch sehr gut. Er ist A, B, C und X, Y, Z. Das heißt, er ist alles. Und er ist auch die Kombination von allen Alphabeten. Das ist die Wirklichkeit. Wenn er A bis Z ist, dann ist er auch, ja. Wenn du guten Tag sagst, wer ist denn der guten Tag da, der gute Tag? Ohne ihn ist kein Tag gut, ihr sagt ja. Na, wie schreibst du guten Tag? Ja. Jeder Alphabet ist er. Also, ohne ihn, meinst du, ist dein Tag gut? Ja. Sag mal, ein Tag ohne ihn, ist es gut? Es ist nicht gut. Kennt ihr Psalm 119? Über das Wort Gottes. Ein Psalm über das Wort Gottes. Es ist A bis O. Ja. Jedes Alphabet da wird beschrieben von einem wunderbaren. Jede Buchstabe ist. Er ist nicht nur der Buchstabe, er ist jedes Wort. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja. Schade, wir haben nicht erlebt oder wie unsere Erlebnis, Erfahrung ist so begrenzt. Eigentlich, Gott möchte gerne alles sein für dich. So einen Gott müssen wir wirklich ergreifen. Ich möchte ergreifen. Ich möchte den lebendigen Gott noch mehr kennen. Von Alpha bis zum Omega. Amen. O Herr Jesus, meinst du, es ist nur eine Lehre? Nein, es darf nicht nur eine Lehre sein. Ich bin das Alpha und das Omega. Das ist sehr wunderbar. Und anderswo heißt es, der Anfang und das Ende. Ich habe viele Heiligen gesehen, der gut angefangen hat. Sie haben mit dem Herrn angefangen. Der Herr war für sie der Anfang. Aber nicht das Ende. Das ist nicht gut. Wie in Galaterbrief, da, sie haben angefangen mit dem Geiste und versuchte mit dem Fleisch zu beenden. Das ist nicht gut. Und hier im Hause des Herrn heute, die Gemeinde, wir müssen den Herrn erleben als der Anfang und auch das Ende. Und der Herr hat natürlich gesagt, er ist auch der Erste und der Letzte. Ja. Bist du der Erste? Nein. Vielleicht wirst du sagen, mindestens der Letzte. Muss ich sagen, es tut mir leid. Auch nicht. Auch nicht. Wir sind nicht qualifiziert, der Erste zu sein. Und da musst du sehen, auch nicht qualifiziert, der Letzte zu sein. Denn er ist der Anfang und er ist auch, er ist der Erste, er ist auch der Letzte. Was sind wir? Wir sind nichts. Wir müssen nur in ihm sein. Dann haben wir Teil an dem, der Anfang ist, der Letzte ist, der Erste ist und der Letzte ist. So viel müssen wir sehen. Dann kommen wir zu dem Punkt B. Der Heilige Geist hier ist nicht genannt als der Heilige Geist, sondern die sieben Geister Gottes. Das ist wunderbar. Das ist auch wunderbar. Natürlich viele sagen, siebenfach. Warum nur siebenfach? Warum nicht 70-fach? Nur 700-fach, wenn es um Fach geht, dann je mehr, desto besser. Warum nur siebenfach? Dann würde ich Gott sagen, also gleich 7000-fach. Das ist doch besser. Hier. Die Zahl sieben bedeutet nicht, dass es siebenfach ist. Nein. Nein. Denn im Buch der Offenbarung, die Zahl sieben ist sehr, sehr oft benutzt worden. Es kommt sehr, sehr oft vor. Die sieben Geister, die sieben Sterne, die sieben Augen des Lammes. Ja, das Lamm hat sieben Hörner, das Buch mit sieben Siegeln, da also sieben goldene Leuchter, sieben Gemeinden, da haben wir so viele. Sieben Posaune, sieben Schalen, das ist ein Buch voller Zahl sieben. Aber sieben hier bedeutet nicht, dass es siebenfach ist. Ja. Ich glaube, wenn es nur siebenfach ist, es reicht auch nicht aus. Die Zahl 7 in der Bibel bedeutet eine volle Zahl für die Ausführung des Werkes Gottes. Eine vollkommene Zahl. Aber diese vollkommene Zahl begrenzt sich auf das, was Gott ausführen möchte, wie die Schöpfung. Warum? Gott kann sagen, es werde alles und es wird alles. Dann in einem Tag, in einer Stunde ist alles geschehen. Warum hat Gott 7 Tage gebraucht? 6 Tage hat er alles gemacht und der 7. Tage hat er geruht und brachte uns in diese Ruhe hinein. Die Zahl 7 ist eine Zahl, das uns zeigt, Gott in seinem vollkommenen Werk, er kann alles ausführen. Er ist fähig. Und er wird auch alles ausführen. Eine vollkommene Zahl für die Ausführung des Werkes Gottes. Ja, das ist sehr, sehr wichtig hier zu sehen. Und hier sehen wir im Alten Testament auch sehr oft die Zahl 7 erwähnt. Zum Beispiel 7 Tage lang müssen sie was? Das feste, ungesäuerte Brote halten, bis das alles Sauerteig gefickt wird. Ja, das ist wichtig. Nicht wahr? Dann, wenn der hohe Priester in das Allerheiligste hineingeht, da muss das Blut wie vielmal besprengt? Auch 7-mal besprengt. Das heißt, dass unsere Sünden ist völlig gereinigt durch das Blut des Lammes. Und wir bekommen von ihm eine völlige Vergebung. Erinnerst du an diesem syrischen Hauptmann da? Wie oft musste er in einem Jordanmeer tauchen? Auch 7-mal. Warum 7-mal? Wenn es einmal reichte. Nein, 7-mal. Was bedeutet das? Durch dieses 7-mal Tauchen hat Gott ihn völlig gereinigt. Eine völlige Reinigung. So, hier sehen wir der Geist Gottes. Jetzt sind die 7 Geister Gottes vor seinem Throne. Das heißt, der Geist heute ist völlig ausreichend. Mit seinem Zustrom ist es ganz und völlig ausreichend für uns heute, sein Werk auszuführen. Gesandt in allen Landen. Gottes Geist ist völlig ausreichend für uns in der Gemeinde heute. Ja. Ja. Wir brauchen den Geist heute in einem vollen Maß, nicht nur ein bisschen. In der Apostelgeschichte heißt es, sie waren immer voll des Heiligen Geistes. Der Zustrom ist völlig ausreichend. Und allerdings, diese 7 Geister sind 7 Fackeln von Feuer, brennend vor dem Throne. Der Geist brennt. Wenn wir sagen, wir haben den Geist, aber wir sind sehr kühl, sehr niedrige Temperatur und brennen nicht, dann sicherlich ist was nicht stimmt da. Stimmt was nicht. Denn der Geist sind die 7 Fackeln vor dem Thron, die brennen. Lass uns noch mal lesen hier in Offenbarung 4. Amen. O Herr Jesus. Amen. Herr, zeige uns, Herr Jesus. Vers 5. Ja? Und aus dem Thron kommen Blitze, Stimmen, Donner hervor. Und 7 Fackel, Feuer, brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Vor dem Thron sind was? 7 Geister. Was sind die? 7 Fackel. Von Feuer brennend. Amen. Hast du die Vision gesehen? Amen. Christian? Junge Leute, wir müssen so einen Geist kennen. Wenn wir meinen heute, dass der Thron Gottes in der Gemeinde sind, dann müssen wir diesen Vers hier lesen, wie der Thron Gottes aussieht, da oben. Meinen Sie, sein Thron wird ganz anders sein hier auf dieser Erde, theoretisch? Es ist voller Blitze, Stimmen, Donner und Feuerfackeln brennen. Und sein Thron in der Gemeinde, das ist eine ganz große Stille, ohne Donner und ganz kalt. dann musst du fragen, ob das der Thron Gottes ist in der Gemeinde oder nicht, oder ob das ein Thron von irgendjemand ist. Wenn der Thron da oben so ist, Thomas, meinst du, es wird anders sein, wenn Gott seinen Thron hier in der Gemeinde hat? Es ist eine Sache des Sehens und eine Bereitschaft unsererseits zu sagen, Herr, ich möchte diesen Thron hier auch erleben. Nicht wahr? Ja. Das heißt, es ist volle Leben, volle Aktivitäten, volle Kraft, volle Energie. Gott ist ein aktiver Gott, ein lebendiger Gott. Ja. Und der Geist ist auch voll beladen, 7 Fackeln von Feuer. Was ist geschehen am Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde? Was sitzt auf dem Kopf aller Heiligen dort? 120 Leute am Tage des Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde. Was gab dort?
Ja? Zungen wie von Feuer.
Jawohl, wie von Feuer, nicht wie von, wie ich dem jungen Leute gesagt habe, Eiswürfel. Und der Geist wurde ausgegossen und saß auf ihrem Kopf, jeden ein Stück Eiswürfel. Sie waren alle so kalt und kühl. Und oh, Herr Jesus, wenn wir voll des Geistes sind, es muss Feuer auf dem Kopf geben, oder? Mindestens in unserem Herzen muss es brennend sein. Unser Herz muss brennend, brennen für den Herrn. Ja, vielleicht nicht so verrückt, aber brennend. Wenn der Geist da oben vor dem Thron so brennend sind die 7 Geister, 7 Fackeln von Feuer, so brennen und dann wird es ausgegossen hier auf die Gemeinde. Und nachdem es ausgegossen wird, sinkt die Temperatur und wird kalt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann sind die Gemeinden eine Gefriertour für den Heiligen Geist. Er wird ausgegossen auf uns und wir löschen das Feuer aus. Wirklich nicht. Hoffentlich nicht. Sondern wir sollen bereit sein und sagen, Herr, brenne mein Herz für dich. Wenn der Geist da oben brennt, muss es auch in meinem Herzen brennen. Muss es auch in meinem Geiste brennend sein. Ja. Und aktiv sein, volle Energie. Feuer ist Energie. Volle Kraft des Heiligen Geistes. Volle Leben. Ich möchte gerne sehen, dass die jungen Leute voller Leben sind. Brennen im Geist. Dienet dem Herrn. Die 7 brennende Geister Gottes. Das ist sehr wichtig für uns heute. Wenn wir gefüllt sind, Geschwister, dann kann es nicht anderes als brennen sein. Wenn wir nicht mehr brennen sind, dann nur reden von dem Geist Gottes, das ist nicht gut. Und zu brennen bedeutet auch nicht, dass wir herumspringen. Nein, das ist nicht das Brennen, sondern dass wir wirklich lebendig sind. Volle Kraft des Herrn. Ganz uns hingeben für das Werk des Herrn. Für das Evangelium, für den Aufbau der Gemeinde, für die Heiligen, im Gebet und so weiter. für das Werk des Herrn, dass sein Werk, die Gemeinden, aufgebaut wird, Evangelium verbreitet wird, Menschen gewonnen werden. Das brauchen wir in der Gemeinde heute. Ja. Und dafür brauchen wir die sieben Geister Gottes. Ja. O Herr, und noch ein Punkt müssen wir hier sehen. Der Heilige Geist, die sieben Geister Gottes in Offenbarung 5, Vers 6, die sind die sieben Augen des Lammes. Und wir sehen, wie der dreieine Gott hier wirklich ja in einem eigentlich sind. Der Vater, der Sohn und der Geist sind eigentlich in einem. Und hier sehen wir, die sieben Augen des Lammes, die sind die sieben Geister Gottes. Das heißt, wenn du den Geist hast und gefüllt und nicht nur brennend, sondern du wirst auch viel Licht empfangen. Der Herr sieht alles. Die sieben Augen des Herrn bedeutet, unser Herr sieht alles. Er sieht alles. Und wenn du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, wirst du auch vieles sehen, was du vorher nicht siehst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bruder, ein Glied der Gemeinde gefüllt ist mit dem Geist und er sieht gar nichts. Er kennt von seiner eigenen Situation nicht, er sieht gar nicht, wo er steht. Entdeckt gar nicht, was für ein Problem er selbst hat und so weiter. Wenn wir den Geist des Herrn haben, dann werden wir schon viel sehen. Ja. Nicht durch deine eigenen Augen, sondern durch die Augen des Herrn. Denn das, was du siehst, ist oft anders, als was der Herr sieht. Herr Jesus, die sieben Augen des Lammes, das werden wir noch später mehr sehen. Aber das Sehen ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen sehen durch die Augen des Herrn. Und das ist durch den Geist. Deshalb sagte Paulus, ein geistlicher Mensch durchschaut alles. Er durchforscht alles. Und dieses Durchforschen sind durch die sieben Augen des Herrn. In der Gemeinde müssen wir alle viel Licht haben. Und viel Licht haben bedeutet auch gleich viel Weisheit. Je mehr wir sehen, das heißt, je mehr Weisheit vom Herrn wir haben. Und diese Weisheit ist von oben, nicht von menschlicher Weisheit. Wenn wir Hesekiel Kapitel 1 lesen, von den vielen lebendigen Wesen da, mit vielen Rädern, dann sehen wir, es gibt in diesen vier lebendigen Wesen volle Augen innen und außen. So volle Augen. Wir haben nur zwei. Es ist auch gut so. Sonst sehen wir, wollen wir viele sehen, was wir nicht sehen sollen eigentlich, ja, weil wir gefallen sind. So ist es auch gut so, dass wir nur zwei Augen haben. Nicht wahr? Aber du siehst nur, was vor dir steht. Du siehst gar nicht, was verborgen ist. Du siehst nicht einmal durch, was in deinem Herzen ist, oder? Selbst wissen wir nicht, was in unserem eigenen Herzen verborgen ist. Aber der Herr weiß alles. Erinnere, er hat sieben Augen und sieben brennende Augen. Er sieht alles. Du kannst nichts vor ihm verbergen. Du kannst vor uns Menschen Dinge verbergen. Aber du kannst nichts vor ihm verbergen. Dieser Geist ist wunderbar. Dann der letzte Punkt, den ich sagen möchte, ist, nur hier im Buch der Offenbarung sehen wir, dass der dreieine Gott in eine ganz andere Ordnung erwähnt wird. Wir sagen immer Vater, Sohn und Heiliger Geist, oder nicht? Das ist immer so. Ja, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sagen wir immer im Matthäus-Evangelium, der Herr hat das gesagt. Ja, taufet sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sind alle sehr brav, wir machen es genauso, was der Herr gesagt hat. Du taufst die Menschen in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber in Offenbarung ist die Ordnung ganz anders. Es ist der Vater und dann der Geist. Und es ist sieben Geister Gottes. Erinnere jetzt, es ist sieben Geister. Einen vollen Zustrom. Und dann von dem Sohn genannt. Das heißt, in diesem Zeitalter, besonders im Zeitalter der Offenbarung, der Geist ist ganz wichtig für uns alle heute. Der Geist ist wichtig. Der Herr hat schon sein Werk, als er auf dieser Erde war, vollbracht. Und jetzt sandte er den Geist und es ist das Zeitalter des Geistes, in uns zu wirken, in der Gemeinde zu wirken, in uns allem zu wirken. Wir brauchen den Geist, und zwar im vollen Maß. Ja, ich genieße Johannes Kapitel 3 hier, der uns gesagt hat, wer das Wort Gottes redet, ja. Der Geist gibt ihm, Gott gibt ihm den Geist ohne Maß. Ja, wie können wir das Wort bezeugen ohne den Geist? Das geht es nicht, das gibt es nicht. Ja. Wir brauchen noch mehr von dem Heiligen Geist und das müssen wir vom Herrn verlangen. Er ist bereit, uns den Geist zu geben. Und ausgesandt über die ganze Erde heute, um sein Werk auszuführen. Lob den Herrn. Und dann Jesus Christus. Steht hier nicht mehr geschrieben, der Gekreuzigte. Nein, das wissen wir schon alle. Und er ist immer noch das Lamm, natürlich, das werden wir später sehen. Aber hier heißt es, er ist der treue Zeuge, lob den Herrn. Der treue Zeuge. Treu sein ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und zwar treu bis zum Ende. Treu bis zum Ende. Wir sind mütig. Ja. Mal treu, mal untreu. Wenn es Problem kommt, dann sagen wir schon gar nichts. Und wenn Schwierigkeit kommt, am Ende steigen wir aus. Ich habe in der Vergangenheit viele Heiligen gesehen. Halleluja für die Gemeinde. Wir sind für die Gemeinde. Sie waren damals treu. Als die Probleme kamen, dann sagen manche, noch nie die Gemeinde gewesen. Nein, nur Christus, nie die Gemeinde gewesen. Haben sie plötzlich geändert. Das ist untreu. Das ist untreu. Mindestens hättest du gesagt, ich habe mich geirrt. Ich dachte damals, es war die Gemeinde. Aber heute habe ich gesehen, das war ein Fehler. Okay, das akzeptiere ich, wenn jemand das sagt. Aber zu sagen, noch nie gewesen, das ist nicht gut. Das stimmt nicht. Und als Zeuge, der treue Zeuge, dieses Wort Zeuge bedeutet ein Märtyrer. Es ist das gleiche Wort. Das heißt, treu bis zum Ende. Ja. Ich habe in den letzten 40 Jahren viel gesehen. wegen einer Position oder wegen Furcht oder irgendwas. Viele Gründe sind die Heiligen nicht mehr treu gewesen. Ja. Manche sagen gar nichts mehr, manche haben sogar geheuchelt, manche tun so vieles und stehen nicht mehr für die Einheit oder sind nicht für die Einheit gestanden. Untreu. Wir Menschen sind nicht treu. Aber der Herr ist treu. Und nicht nur treu, er ist wahrhaftig, echt. Alles, was er gesagt hat, ist echt, kann so prüfen. Wahrhaftig. Heute gibt es so viele Zeugnisse, was du nicht prüfen kann, ob es wahrhaftig ist oder nicht. Erinnert ihr, damals gab es ein Buch über Wundertaten da in Timor, Indonesien, von einem Mann geschrieben, heißt Koch, Kurt Koch oder was. Das war alles nicht wahrhaftig. Nicht wahrhaftig. Aber viele glauben, weil es sensationell ist. Wir brauchen nicht solche sensationelle Zeugnisse zu geben, nein, sondern unser Zeugnis ist Jesus Christus, der lebendige Gott. Wir bezeugen von ihm, was wir selbst erfahren haben, wie wunderbar, wie lebendig unser Gott ist, unser Christus ist, wie der Geist gewirkt hat. Das ist unser Zeugnis. Wir haben kein anderes Zeugnis hier in der Gemeinde. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Das ist für die Gemeinde. Der Herr, als das Haupt der Gemeinde, ist der Erstgeborene aus den Toten. Und das zeigt uns, dass die Gemeinden sind entstanden und weiter aufgebaut durch die Kraft der Auferstehung. Was uns hindert in der Gemeinde, ist der Tod. Der Tod ist schrecklich. Der Herr sagte zu Sardis, erinnere, du hast einen Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Wenn die Gemeinde nicht mehr lebhaft ist, nicht mehr lebendig ist, nicht gefüllt ist mit der Kraft der Auferstehung, am Ende sind wir alle ohne Leben, sitzen nur da. Das ist nicht gut. Der Herr baut die Gemeinde, indem er von dem Toten auferstanden ist. Er ist der Erstgeborene. Und in Hebräer 12, die Gemeinden heißen die Gemeinden der Erstgeborenen. Weil wir alle in ihm hineingetauft worden sind und teilhaben an seiner Erstgeburt in Auferstehung. Das ist auch ein Punkt, das wir alle sehen müssen für die Gemeinde. Und dann natürlich, er ist der Fürst über die Könige auf Erde. Das ist, wenn der Herr zurückkommt. Aber heute sitzt er schon auf dem Throne. Eigentlich, er herrscht schon heute im Verborgenen. Viele Dinge sind heute auf dieser Erde geschehen, aber nicht ohne seine Erlaubnis. Er hat seine Hand immer noch dort am Spiel. Erinnerst du, was der Herr zu Nebukadnezar getan hat und gemacht hat? Nebukadnezar hat gesagt, jetzt verstehe ich. Er setzt einen König ein und er setzt ihn ab. So, alles, was geschehen ist, hat eine Bedeutung. Und wenn es jetzt grün ist in Baden-Württemberg, hat es auch eine Bedeutung. Was es für eine Bedeutung hat, spielt keine Rolle. Aber ihr müsst wissen, der Herr weiß. Der Herr weiß. Nicht wahr? Er ist der Fürst über die Könige auf Erden. Und eines Tages werden wir mit ihm zusammen herrschen. Dann lesen wir schnell nur gemeinsam D, damit wir morgen zu Punkt 2 kommen. Das Ziel, warum Gott dreieinig ist, das ist für uns. Eins, die ewige Errettung für uns zu vollbringen, lobt den Herrn durch den Sohn. Gott hat vor Grundlegung der Welt schon alles vorbereitet, weil er vorher gewusst hat, was geschehen wird. Und dann Punkt 2, durch den Heiligen Geist hat er sein Leben in uns Menschen hineingegeben. Lobt den Herrn. Deshalb ist Gott dreieinig. Er muss auch der Geist sein, der das Leben gibt. Und drittens, uns zu Königen und Priestern für Gott zu machen. Als Könige werden wir mit ihm gemeinsam herrschen auf dieser Erde. Als Priestern werden wir weiterhin diesem wunderbaren, lebendigen Gott dienen. Und Gott ist dabei heute in der Gemeinde, welches ein Reich ist, uns vorzubereiten. Damit, wenn er zurückkommt, sind wir bereit, mit ihm zusammen zu herrschen. Lob den Herrn. Und natürlich Punkt Nummer 4, er möchte die Gemeinde aufzubauen, um als die goldene Leuchte sein Reich zum Ausdruck zu bringen heute auf diese Erde. Heute die ganze Welt ist in Finsternis und Licht in der Hand des Argen. Diese Welt braucht die Gemeinden als die goldenen Leuchter, um Licht zu geben für die Menschen. Wenn es keine Gemeinde heute auf dieser Erde gibt, dann ist die Finsternis noch dunkler und schlimmer. Und Gott sei Dank, heute gibt es noch die Gemeinden und gibt es noch Gläubigen auf dieser Erde. Aber die Gemeinde ist wichtig als goldene Leuchter heute auf dieser Erde. Lob den Herrn für unseren wunderbaren dreieinen Gott. Amen. Möge der Herr unsere Augen öffnen, uns zu zeigen, wer er ist, damit wir einen Appetit bekommen, um ihm noch mehr nachzujagen und zu erfahren. Amen.